Die Wähler haben das Recht, Parteien zu wählen, die nicht in diesem Niemandsland sind. Wir behandeln sie wie verfassungsfeindlich, aber sie sind es nicht, weil das kann nur das Gericht entscheiden, sondern Parteien zu wählen, die dann auch bei der Demokratie mitbestimmen. Das heißt, eigentlich ist das Argument für die Brandmauer und gegen die Brandmauer in beiden Fällen führt es dazu, dass man sagen muss, der Bundesrat hat jetzt die Verantwortung.
Jedes Thema, ob Bürgergeld, Wohnungsnot, Fachkräftemangel, Kriminalität, überlastete Kommunen, Energiepreise, Sozialstaat, Schulen und Kultur, wird auf in der Regel ein einziges Thema beschränkt, nämlich Migration.
Bei der NPD war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die war verfassungsfeindlich, das zweite Urteil 2017, aber sie war zu schwach, sie hatte keine Chance, Einfluss zu nehmen. Die AfD hat diese Chance. Also logischerweise, wenn eine Partei verfassungsfeindlich ist, dann muss man auch vor das Gericht gehen, wenn sie schon im Bundestag 20% der Stimmen hat.
Jetzt kommt die große Frage, was setzen die Parteien der Mitte dem entgegen? Und ich glaube, den Fehler, den sie ja machen, ist, dass sie permanent in den Erklärmodus gehen und sagen, wir müssen uns hier rechtfertigen, wir müssen uns erklären, wir müssen sozusagen der AfD irgendwelche Antworten geben.
Dazu aber, und das ist entscheidend, und jetzt komme ich zur großen Geschichte der Partei in der Mitte, brauchen wir ein Ende der irregulären Migration.
2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt.
Ja, herzlich willkommen zu unserer 5. Folge von 2 plus 2 ist 4. Wir waren einige Wochen weg, aber wir haben natürlich viel gemacht und viel erlebt und viele interessante Menschen getroffen. Deswegen gibt es auch besonders viel zu besprechen in dieser 5. Folge, die wir am 1. Juni aufzeichnen. Es ist Sommer in Berlin und es tut sich einiges in der Hauptstadt, aber auch auf der ganzen Welt. Und darüber sprechen wir heute zum Beispiel über das Thema Macht der Geschichten und was das alles zu tun hat mit einer anstehenden Landtagswahl, nämlich der in Sachsen-Anhalt, über die wir auch gleich sprechen werden. Und am Ende auch über das Thema Migration und warum das vielleicht eine gute, positive Geschichte sein könnte für die Parteien der Mitte, wenn sie es nur mal angehen würden. Ja, und gegenüber von mir sitzt wie immer Gerald Knaus und ich freue mich sehr, dass wir heute unsere 5. Folge aufzeichnen. Hallo Gerald.
Hallo Philipp.
Ja, fangen wir mal an mit einem kleinen, aber feinen und wichtigen Land, nämlich Estland. Wir waren tatsächlich letzte Woche ein paar Tage dort. Für mich das erste Mal, du warst schon öfter in Estland. Wir waren in Tallinn, in der Hauptstadt. Ungefähr 2 Flugstunden von Berlin, interessante geografische Lage, östlich eine Grenze zu Russland. Das können wir gleich kurz besprechen. Im Norden ist man relativ schnell in Finnland, in Helsinki, 2 Stunden mit der Fähre. Ein sehr interessantes Land. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, Politik, Zivilgesellschaft. Vielleicht ganz kurz für Menschen, die sich nicht so gut mit Estland auskennen. Was könnten wir in Deutschland und in Europa, in zentralen Europa von den Esten lernen, die ja als ziemlich pragmatisches und unaufgeregtes Volk gelten?
Ja, also ich muss sagen, ich war ja nicht alleine dort, du warst auch dort. Wir hatten ein Treffen aller Kollegen von ESI, unserer Denkfabrik, also Leute, die überall in Europa arbeiten. Wir waren dann am Ende so 10, 12 Leute. Und ich wollte unbedingt, dass alle Kollegen, die Estland noch nicht kannten, diese unglaublich interessante Kultur kennenlernen. Also natürlich, Estland ist heute in den Nachrichten, weil es eine der gefährlichsten Ecken Europas ist. Das ist jetzt nicht nur dahergeredet. Russland, Wladimir Putin bedrohen die Esten ununterbrochen. Schon 2022 sagte Wladimir Putin bei einer Ausstellung in St. Petersburg, sein Vorbild war als Zar Peter der Große. Und Peter der Große war der Zar, der Narva, die Grenzstadt Estlands, Grenzstadt der EU zu Russland, zunächst vergeblich und dann erfolgreich erobert hat und der dann ganz Estland erobert hat. Und damit geriet Estland unter die Kontrolle, nachdem es lange von deutschen Orden und davor Dänemark und danach Schweden besetzt war, unter die Kontrolle der russischen Zaren. Und das Spannende an Estland heute ist, dass wir uns diese Frage, was kann man von diesem Land lernen, ernsthaft stellen können. Denn es ist ein Land mit nur 1,3 Millionen Menschen. Das ist, weiß ich, München.
Wie viele Menschen leben in München? München.
Also ungefähr die Bevölkerung von München. Jetzt kann man sagen, von München kann man auch einiges lernen. Aber München ist natürlich die Hauptstadt von Bayern. Und das ist ein großes Bundesland und Bayern Teil Deutschlands. Estland ist wirklich ein sehr, sehr kleines Land mit seiner eigenen Sprache. Aber es ist diesem Land gelungen, seit seiner wiederhergestellten Unabhängigkeit. Das Land war schon mal unabhängig nach dem Ersten Weltkrieg, aber hat die Unabhängigkeit 1940 und dann endgültig nach der Wiedereroberung, zunächst kamen die Sowjets, dann kamen die Nationalsozialisten, dann kamen wieder die Sowjets. Es hat die Unabhängigkeit verloren und dann aber 1991 wiederhergestellt. Und es ist diesem kleinen Land gelungen, eine, und das ist, glaube ich, eine Inspiration für alle, auch für eine kleine Denkfabrik wie unsere, durch Konzentration auf Dinge, die die estnische Politik, die Gesellschaft für wichtig hielt, ein Bild, eine Brand, ein Image aufzubauen von Erfolg, das auf Realitäten beruht. Also die Esten waren die ersten mit einem vollkommen auf Internet und modernen Datentechnologien beruhen digitalen Staat. Also man kann in Estland alles digital machen. Die Steuererklärung dauert 5 Minuten, sagen uns die Esten. Das ist ein sehr einfaches System. Es ist aber auch ein Staat, dem es gelungen ist, extrem stark in Kultur zu investieren, in eine starke Demokratie. Estland ist in vielen Indikatoren für Freiheit, egal ob jetzt von rechts gemessen, also amerikanische konservative Thinktanks, oder von progressiven Thinktanks gemessen, ganz vorne. Wir waren im Parlament, wir haben eine junge Parlamentarierin getroffen, die dort kämpft für...
Sehr beeindruckend. Ich glaube, 24 Jahre.
26 heute, aber sie war mit 23 im Parlament. Genau, mit 26. Der Guardian hat lange über sie geschrieben, eine Umweltaktivistin. Ja. Und die uns auch erzählt, was man alles machen muss im Bereich Klima und Umweltschutz. Und gleichzeitig hören wir dann vom britischen Botschafter, dass Estland auch, was den Umgang mit der Natur betrifft, weltweit in den Rankings an erster Stelle steht.
Das glauben die Esten noch nicht mal.
Die Esten glauben es nicht.
Aber es stimmt, ja.
Und das Geheimnis Estlands scheint genau darin zu liegen, was du jetzt auch sagst, dass die Esten tatsächlich das Gefühl haben, sie müssen immer gut sein.
Ja.
Sie konzentrieren sich auf ein paar Dinge, sind dann einige der größten Startups, die mittlerweile milliardengroße Firmen, Bolt, Skype war estisch und andere. Das Bildungssystem ist nach den PISA-Studien der OECD in Paris, dieser Organisation, die das regelmäßig misst, das Beste in Europa. Und das sind nun schon ziemlich viele Superlative für ein Land mit 1,3 Millionen Menschen. Und das Spannende, und das damit schließe ich, komme ich zurück zu dieser Gefahr, unter der die Ersten stehen. Der wichtigste Satz, den ich gehört habe für mich, ich weiß nicht, was die bei dir hängen blieb, aber war dieser Satz: Die Esten sagen, es bringt nichts, there is no point to worry. Mm. Es bringt nichts, sich Sorgen zu machen. Prepare.
Genau, den hätte ich jetzt auch zitiert. Also das war, glaube ich, der entscheidende Satz der vergangenen Tage. Also die Esten bekommen oft die Frage, are you worried, are you scared? Und sie antworten damit, we are not worried, we are prepared. Und wir sind vorbereitet auf das.
Und mit dem Militärdienst, mit der Territorialverteidigung, wo sich Leute melden können zusätzlich, sagten uns die Esten, dass sie, ich glaube, 56.000 Soldaten und Reservisten schnell auf die Beine stellen könnten.
Genau.
Natürlich verlassen sie sich auf die NATO, und auch das vielleicht noch ein Satz, das estische Wunder hat natürlich damit zu tun, dass es Politikern in den 90er Jahren bis 2004 gelungen ist, dieses Land, das auch Deutschland abgeschrieben hatte, Helmut Kohl hat das Land nie besucht, hat immer gedacht, ihr gehört zur sowjetischen Einflusszone, dass es den Politikern damals gelungen ist, Estland als eine der ersten baltischen unabhängigen Republiken zum EU-Kandidaten zu machen, die Erweiterungsgespräche zu eröffnen und dann erfolgreich in die EU, in die NATO, in den Schengen-Raum und in den Euro zu führen. Also Estland ist voll integriert, hofft auf die Verbündeten natürlich, auch in diesem Moment der Gefahr. Aber die Esten haben gelernt von den Finnen. Finnland war ja, wie die baltischen Staaten auch, ein Ziel von Stalins Annexionspolitik. Die Finnen haben gekämpft damals, die baltischen Staaten nicht. Und die Finnen behielten ihre Unabhängigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die baltischen Staaten verloren sie. Also die Esten, wie die Litauer, wie die Letten wissen, man muss sich vorbereiten, man muss bereit sein zu kämpfen, aber man braucht auch Verbündete. Und beides ist ihnen
gelungen. Ja.
Wirklich gelungen.
Ja, absolut. Ja, sprechen wir über ein Thema, das wir in der vergangenen Podcast-Folge schon, finde ich, ganz gut aufgearbeitet und auch besprochen haben, nämlich das Thema AfD-Verbotsverfahren. Ich empfehle all unseren Hörerinnen und Hörern auch die Folge 4 nochmal anzuhören, in der wir wirklich auch relativ spezifisch über dieses Thema gesprochen haben. Jetzt wollen wir heute nochmal am Anfang dieses Podcasts auch darüber sprechen. Und warum? Weil sich viel getan hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Es gibt zum Beispiel eine neue Landesregierung in Baden-Württemberg. Cem Özdemir ist der neue Ministerpräsident in Baden-Württemberg, führt dort eine Landesregierung an in einer Koalition mit der CDU, mit Manuel Hagel. Das ist zum Beispiel ein Novum, aber es hat sich auch in der allgemeinen Debatte ein bisschen was getan beim Thema AfD-Verbotsverfahren. Wie das alles praktisch funktionieren könnte, das werden wir kurz besprechen, aber vielleicht fangen wir mal so an. Was ist eigentlich in den letzten Wochen passiert und warum sprechen wir heute nochmal darüber und welche Neuigkeiten gibt es bei diesem Thema? Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz updaten, Gerald.
Also ich habe das Gefühl, dass sich doch etwas verändert hat. Am Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres, gab es eine große Diskussion, auch viel Sorgen in der AfD. Es könnte zu einem Verbotsverfahren kommen. Maximilian Krah hat damals als einer der Abgeordneten im Bundestag überall davor gewarnt. Dann gab es eine Entscheidung der ersten Instanz. Es war noch gar kein Urteil, es war eine Entscheidung auf eine Anfrage der AfD, die blockieren sollte, dass man die AfD jetzt schon bundesweit als gesichert rechtsextrem durch den Verfassungsschutz bezeichnen darf. Ein Gericht hat dann gesagt, nein, noch nicht. Das war eine Kammer in Köln vom Verwaltungsgericht. Das gibt viele Urteile der Verwaltungsgerichte in den letzten Jahren. Das hätte man auch nicht so hochhängen müssen. Aber die AfD und ihre Freunde haben natürlich gesagt, jetzt ist das Verbotsverfahren vom Tisch. Was natürlich nicht stimmt, denn auch dieses Gericht, ich empfehle allen, das Urteil zu lesen, sagt, es gibt ganz starke Gründe, dass die AfD ein Verdachtsfall ist, verfassungswidrig zu sein. Also die Beobachtung darf weitergehen. Und wir haben natürlich auch andere Urteile, auch höherer Gerichte, zum Beispiel des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig aus dem letzten Jahr. Auf das komme ich vielleicht gleich noch. Aber in den letzten Monaten war so das Gefühl, dass ein bisschen, und die AfD hat das natürlich gefördert, mit einer sehr guten Kampagne, muss man sagen, die können Geschichten gut erzählen. Ja,
kommen wir gleich noch zu.
Genau. Jetzt ist es vom Tisch. Ja. Also jetzt steht unserer Macht, unserem Weg zur Macht nichts im Wege. So, ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen ändert sich das auch wieder. Denn die AfD ist, soll man sagen, unvorsichtiger geworden. Anfang des Jahres wurden Leute wie Martin Sellner, der selbsternannte, aber auch anerkannte Sprecher dieser identitären Bewegung oder Denker im deutschsprachigen Raum, eingeladen, sowohl nach Brandenburg mit einer AfD-Landtagsabgeordneten, sehr prominent, zu einer Veranstaltung, als auch in den Landtag in Thüringen. All das, vor dem Maximilian Krah gewarnt hat, weil die identitäre Bewegung und Martin Sellner und sein Konzept von Remigration, das haben die Leipziger Verwaltungsrichter festgestellt auf höchster Ebene, das ist wirklich ein Angriff auf die Menschenwürde. Und Krah warnte, zeigen wir uns nicht mit denen, aber das tut die AfD. Auch jetzt wieder, es gibt ein Treffen von Rechtsextremen, jetzt gerade wieder außerhalb Deutschlands, da war auch der Chef der ICE, der Immigration and Customs Enforcement,
Bobino, ja.
Der ehemalige Chef, er musste zurücktreten aufgrund der Brutalität, mit der ICE in Minnesota vorgegangen ist, gegen Bürger. Zwei Menschen wurden erschossen. Der war auch dort und Martin Sellner zeigt sich mit ihm und sagt, das ist unser Ideal. Wir wollen ICE in Deutschland und Österreich. Wir wollen die Trump-Ideologie, wir haben darüber gesprochen, die eine identitäre Supermacht, die darüber redet, 100 Millionen Menschen zu vertreiben oder zu deportieren. We will deport 100 million people, also auch viele Bürger. Mhm. Und Sellner sagt, das ist unsere Idee. Und die AfD, nicht nur, dass sie sich nicht davon distanziert, sie hat in den letzten Monaten immer mehr Zeichen gegeben, sie spielt ihr Spiel, einerseits zu sagen, wir sind ja eine normale bürgerliche Partei, andererseits aber zu signalisieren, wir sind für eine Revolution gegen Adenauers Grundgesetz, gegen Deutschlands Grundgesetz, gegen die Westbindung. Ja. Und dieses Spiel, das spielt sie jetzt.
Und bei den Zahlen nur ganz kurz, sagt die AfD ja ähnliche Dinge. Also die USA sprechen von 100 Millionen Deportationen. Es gibt eine AfD-Politikerin, die mal gesagt hat, Deutschland könne auch mit 20 Millionen weniger Menschen ganz gut auskommen.
Ja.
Also das sind ähnliche Töne, die wir hören.
Und jetzt wird's spannend, weil diese Töne kommen natürlich vor allem aus den Landesverbänden, die am radikalsten sind. So nämlich Brandenburg, auch Thüringen, Höckes AfD. Und das Spannende ist, unser Vorschlag war ja schon das letzte Mal, man muss jetzt dringend ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bringen, weil es keinen Zweifel gibt für uns, aber auch in den Augen, glaube ich, einer großen Mehrheit der Bundesländer im Bundesrat, dass diese Landesparteien, die die Möglichkeit haben, an die Macht zu kommen bei den nächsten Wahlen, die jetzt schon stark sind, dass diese Landesparteien verfassungsfeindlich sind. Weil diese Landesparteien sind identitär. Und jetzt wird es wichtig, damit man das macht, könnte der Bundesrat, wir haben das gesprochen,
kannst du es noch einmal kurz
mit einer einfachen
erklären,
Mehrheit, mit einer einfachen Mehrheit, der Bundesrat als Wächter der Verfassung in Deutschland und des Föderalismus, einer der drei Wächter, eine der drei Institutionen, die zum Bundesverfassungsgericht gehen kann, könnte der Bundesrat, und ich glaube, wenn man zu dem Punkt kommt, dass man überzeugt ist, dass Parteien wie die Höcke-AfD oder die Brandenburger Kotre oder Brand-AfD verfassungsfeindlich sind, und man aber auch anerkennt, man muss die Gesamtpartei, die ja diese Landesparteien unterstützt, die distanziert sich ja nicht, das ist ja Teil der Partei, damit diese Landespartei es ermöglicht, dass zumindest auf Landesebene verfassungsfeindliche Kräfte das Schicksal von den Menschen, die dort leben, den Deutschen, den Bürgern, den Menschen, die dort leben, bestimmen kann, zum Gericht zu gehen und zu sagen, wir wollen, dass das Gericht prüft, ob die Bundespartei und oder zumindest die Landesparteien nicht gegen die Verfassung verstoßen und daher nach dem deutschen Grundgesetz, nach den Erfahrungen von 4 früheren Prozessen dieser Art, geschlossen werden müsste und verboten werden müsste. Und zu den Stimmen, wir haben das mal ausgerechnet, wir werden das jetzt auch publizieren, die Zusammensetzung des Bundesrates, und wir nehmen jetzt nur die Länder, die Bundesländer, wo die SPD mit den Grünen regiert, wie in Niedersachsen, oder mit Grünen und Linken, wie in Bremen, oder alleine, wie im Saarland, oder mit den Grünen in Hamburg, und die CDU-geführten Bundesländer, wo man sich schon klar ausgesprochen hat, dass die AfD, vor allem die Höcke-AfD, eine Gefahr ist, nämlich Berlin, CDU, SPD, Schleswig-Holstein, CDU und Grüne und vor allem auch NRW, CDU und Grüne. Und wenn man diese Länder, Bundesländer alle zusammenzählt und dann hört, dass Baden-Württemberg auch bereit wäre, so etwas zu unterstützen, und zwar nicht nur der Ministerpräsident, sondern die Koalition aus Grünen und CDU, dann hätte man bereits die Mehrheit. Also wenn sich andere Länder anschließen, umso besser. Bayern, Brandenburg, andere Bundesländer. Aber es ist nicht notwendig. Das heißt, wir haben jetzt bereits, wenn die SPD nur das macht, was sie vor genau einem Jahr bei ihrem Parteikongress angekündigt hat, nämlich die Gefahr für die Verfassung ernst zu nehmen. Und wenn Politiker...
Vielleicht eine Nachfrage dazu, also weil da sind wir an einem entscheidenden Punkt. Also es ist doch jetzt an der Zeit, dass sich auch also CDU und SPD einfach entscheiden müssen. Also wenn sie schon die AfD ganz offensichtlich auch in ihren Papieren, es gibt ein aktuelles CDU-Papier, du
Abstieg
hast es,
für Deutschland,
genau, hast es mitgebracht, genau, das auch die CDU an die AfD versandt hat. Also ganz offensichtlich sagt, diese Partei ist verfassungswidrig, dann muss sie jetzt eine Entscheidung treffen. Sie muss eigentlich sagen, jetzt müssen wir so ein Verfahren anstoßen, und das geht zum Beispiel über den Bundesrat.
Also dieses Papier der CDU ist ja sehr interessant, das wurde an alle AfD-Abgeordneten verschickt. Demokratieschädlich, antisemitisch und völkisch. Da steht die CDU heute. Jetzt kann man diskutieren, AfD-Anhänger würden sagen, das stimmt vielleicht nicht, manche würden sagen, ja, das stimmt, aber das ist kein Problem. Aber wenn die CDU so etwas sagt, dann müsste sie auch handeln. Und jetzt kommen wir zu dem Schlüsselpunkt. Ich glaube, da ändert sich die Debatte, weil tatsächlich, das fällt zusammen mit der Debatte über die Brandmauer. Es ist nicht kohärent zu sagen, wir müssen eine Brandmauer erhalten, keinen Kontakt, keine Ausschussvorsitzenden. Diese Partei ist eine Paria-Partei, weil sie demokratieschädlich, antisemitisch und völkisch ist. Es ist nicht kohärent, das zu behaupten, wie die Union unter Friedrich Merz und auch die SPD und auch die Grünen es tun. Und dann zu sagen, aber wir handeln nicht so, wie uns das Grundgesetz eigentlich den Auftrag gibt, nämlich eine verfassungsfeindliche Partei vor das Gericht zu bringen. Und daher war in einer Sendung vor kurzem, ich weiß nicht, ob du diese gesehen hast, bei Phoenix,
können wir gleich auch nochmal einwenden,
waren auch Menschen, die sagen, und das ist ein ernstes Argument, die Brandmauer ist nicht gut für die Demokratie, man muss mehr Möglichkeiten eröffnen, ich bin anderer Meinung, aber Leute, die sagen, es ist nicht gut, wenn die Parteien, die von 20, 30% gewählt werden, ausgegrenzt werden, man kann sagen, ja, Gerade daher, und darum ist es so interessant, dass einer der Rötter, einer der Historiker, anerkannter deutscher Historiker, der CDU-nah, der hat mal eine Kommission für die CDU geleitet über Grundsatzfragen, wenn der dann sagte, vor kurzem erst, im letzten Monat, er ist der Meinung, man muss auch allein, um das zu klären, das dem Organ vorlegen, das die Verantwortung hat nach dem Grundgesetz. In Deutschland verbieten Regierungen, Parlamente keine Parteien. Das macht nur ein Gericht. Und diesem Gericht das vorzulegen, wer für die Brandmauer ist, müsste logischerweise dann auch sagen, wir legen das vor. Wer gegen die Brandmauer ist, könnte aber genauso wie in dieser Sendung der Chefredakteur von Cicero und der Chef, dieser bekannte deutsche Historiker, auch sagen, sie sind für ein Verbotsverfahren. Diese Sache muss geklärt werden. Und dann muss man auch mit der Taktik aufhören. Jetzt zu sagen, wir machen das irgendwann nach irgendwelchen Wahlen, entweder man ist überzeugt davon oder man ist es nicht. Wenn man davon überzeugt ist, dass es sinnvoll wäre, das klären zu lassen durch ein Gericht. Denn die Wähler der AfD haben auch ein Recht zu wissen, dass die Partei, die sie wählen, und es gibt ja Gründe dafür, wir reden gleich darüber, schlechte Gründe und auch Gründe, die die Partei in der Mitte durch Nichthandeln verstärkt haben, aber die Wähler haben das Recht, Parteien zu wählen, die nicht in diesem Niemandsland sind. Wir behandeln sie wie verfassungsfeindlich, aber sie sind es nicht, weil das kann nur das Gericht entscheiden, sondern Parteien zu wählen, die dann auch bei der Demokratie mitbestimmen. Das heißt, eigentlich ist das Argument für die Brandmauer und gegen die Brandmauer in beiden Fällen führt es dazu, dass man sagen muss, der Bundesrat hat jetzt die Verantwortung. Es geht darum zu handeln und das sollte schnell passieren, damit das geklärt ist und damit auch klar ist, die deutsche Demokratie, die Parteien, die darum kämpfen zu regieren, tun es und können es dann auch, weil sie alle auf dem Boden der Verfassung stehen. Und wenn die AfD dann darauf so reagiert wie andere populistische Parteien in Europa, die ja eine Rolle haben in der Demokratie, indem sie die identitären Mitglieder wie Höcke oder Cotré oder andere einfach ausschließt. Höcke sollte ja schon ausgeschlossen werden vor vielen Jahren, weil sie sagt, diese Menschen haben eine Agenda, die teilen wir nicht. Wir sind konservativ, wir sind anderer Meinung als die Partei anderen Parteien, wählt uns dafür, aber wir sind verfassungstreu und nicht völkisch und nicht antisemitisch und nicht demokratieschädlich.
Du hast es gerade angesprochen, Gerald. Lass uns ganz kurz noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, über die Gegenargumente sprechen. Also was überzeugt dich und was überzeugt dich vor allem nicht? Wir haben ja oft drüber gesprochen, also auch im Think Tank. Es gibt natürlich Gegenargumente, die sehr häufig aufgeführt werden. Was in diesem Kontext, würdest du sagen, überzeugt dich nicht?
Also, das erste Argument ist, es ist absurd zu sagen, wir gehen nicht vor das Verfassungsgericht, obwohl wir die Partei für eine Gefahr halten. Abstieg für Deutschland, ist antisemitisch, völkisch, ich zitiere die CDU. Wir gehen dort nicht hin, weil wir sind nicht sicher, dass wir gewinnen werden. Das höre ich von manchen Politikern. Das ist nicht die Rolle der Politik. Die Rolle der Politik in diesem Verfahren, laut Grundgesetz, ist es, wenn man eine Gefahr sieht, zu prüfen, natürlich, seriös zu handeln. Ein Verbotsverfahren ist keine Lappalie. Aber es ist nicht die Rolle der Politik zu sagen, wir müssen erst 100%ig wissen oder 90%ig wissen, wie das Gericht entscheiden wird. Die Richter sind da unabhängig. Dazu kommt, dass das Gericht explizit nach dem Gesetz zum Bundesverfassungsgericht die Feststellung der Verfassungswidrigkeit auf einen organisatorisch selbstständigen Teil der Partei beschränken kann. Das heißt, es ist im Gesetz vorgesehen, dass ein Verbot nur der Thüringen-AfD oder der Brandenburg-AfD oder der Jugendorganisation der AfD, das wäre schon ein Erfolg. Damit würde man Millionen Deutsche davor bewahren, von einer verfassungsfeindlichen Partei regiert zu werden, auch wenn die Bundespartei am Ende womöglich nicht verboten wird. Es würden klare Linien gezogen. Und davon profitieren alle, auch die Politiker. Und ich sage es nochmal, Politiker in der AfD, die nicht verfassungsfeindlich agieren, die nicht davon darüber nachdenken, Grundrechte zu verletzen, können und sollen in einer Demokratie für ihre Werte eintreten. Ich würde sie nicht wählen, aber andere tun das und das ist Demokratie. Aber so wie Björn Höcke, davon zu reden, dass es hier Menschen gibt, die man so unter Druck setzen will, dass sie auch als Staatsbürger nicht mehr hier leben wollen, sich mit Menschen zu umgeben wie Martin Sellner, der genau das explizit verspricht. Und wir blicken in die USA und sehen, wie das dann umgesetzt wird. Das ist kein Argument. Also zu sagen, wir wissen nicht, wie das Gericht entscheiden wird, ist angesichts dieser Lage kein Argument. Auch kein Argument zu sagen, wir warten jetzt auf die Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt. Es ist auch kein Argument zu sagen, die AfD hat schon zu viele Stimmen, denn bei der NPD war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die war verfassungsfeindlich, das zweite Urteil 2017, aber sie war zu schwach, sie hatte keine Chance, Einfluss zu nehmen. Die AfD hat diese Chance. Also logischerweise, wenn eine Partei verfassungsfeindlich ist, dann muss man auch vor das Gericht gehen, wenn sie schon im Bundestag 20% der Stimmen hat. Und der letzte Punkt vielleicht noch. Es ist auch kein Argument zu sagen, andere Länder machen das nicht. Andere Länder machen das, aber vor allem Deutschland hat eine eigene Verfassung. Es ist ja nicht das erste Mal. Also wer jetzt so tut, als wäre es eine radikale Neuerung, irgendwie jakobinisch und radikal und revolutionär, hat Adenauer vergessen. In seiner Zeit gab es Verfahren gegen zwei Parteien, die Soziale Reichspartei, also eine rechtsextreme Partei, und die Kommunistische Partei. Und die haben vor dem Bundesverfassungsgericht dazu geführt, dass diese Parteien verboten wurden. Also der Gründer, der große deutsche Bundeskanzler, der eine große Rolle gespielt hat bei der Etablierung dieses erfolgreichen deutschen Staates, dieser erfolgreichen Demokratie, der hat das angewandt. Und darum geht's. Ein bisschen mehr Adenauer wagen.
Ganz kurz in zwei Sätzen, was erwartest du in den nächsten zwei Monaten bei diesem Thema? Wie ist deine Einschätzung?
Also ich hoffe sehr, dass nicht das passiert, was ich bei der SPD im letzten Jahr gesehen habe. Man versteckt sich hinter, also man sagt, das ist eine Gefahr für die Demokratie, wie übrigens jetzt auch die CDU, also die Kritik trifft beide, oder die Union. Man sagt, es ist eine Gefahr für die Demokratie und dann versteckt man sich hinter, jetzt müssen wir erstmal konsultieren. Und ich höre dann auch oft, ja, das wird eh 4 Jahre dauern. Verzeihung, aber es geht hier um einen Mechanismus, um Demokratie vor Verfassungsfeinden zu schützen. Und vielleicht sollte man sehen, wie das in den 50er Jahren gelaufen ist. Also das muss nicht Jahre dauern. Und vielleicht bringt man auch einen kürzeren Antrag und vielleicht hört man nicht auf jeden Bedenkenträger unter den Völkerrechtlern oder Staatsrechtlern oder Juristen an Deutschlands Universitäten. Da gibt es viele Meinungen. Ich kenne viele, die argumentieren so, wie wir das jetzt hier tun. Es gibt andere, die argumentieren dagegen. Es ist am Ende eine Entscheidung, die gewählte Politiker treffen. Die haben die Verantwortung. Und sich hier zu verstecken hinter ungelösten rechtlichen Fragen oder hinter langen Prozeduren ist eine Flucht vor der Verantwortung.
Sprechen wir über Sachsen-Anhalt. Wir wollen über die Macht der Geschichten sprechen. Ich mache ein kurzes Intro und wollte dazu zunächst einmal einen kurzen Clip abspielen. Ich habe die letzten Wochen und Monate intensiv damit verbracht, diverse Reden im Landtag von Sachsen-Anhalt mir anzuhören, zu analysieren.
Wir waren ja dort.
Wir waren auch dort, genau. Wir waren jetzt schon ein paar Mal in Sachsen-Anhalt, zuletzt wieder in Magdeburg unterwegs. Und ja, also ich kann jedem empfehlen, nicht nur nach Sachsen-Anhalt zu fahren, sondern auch einmal auf die Website des Landtags zu gehen und sich dort einige der Reden mal anzuschauen. Nicht nur von der AfD, aber auch, denn die sind schon interessant, teilweise auch schockierend. Das ist alles nicht neu. Ich will trotzdem um unser Thema, das wir jetzt besprechen, nämlich die Macht der Geschichten, ein bisschen besser einzuführen, einmal einen kurzen Clip abspielen von 3 AfD-Politikern, die im April und im Mai in Sachsen-Anhalt gesprochen haben. Ich erkläre dann danach, um was es in diesen Reden auch ging. Wir hören einmal ganz kurz rein.
Linksradikale Narrensaum, sie sind die Torwächter all des postmodernen Schmutzes, denn er besudelt die Gesamtgesellschaft mit seinem Dreck, der organisierten Verantwortungslosigkeit, der sozialgesellschaftlich degenerierten Existenz, die sich in ihrem unwürdigen, unmaßgeblichen und keinerlei Mehrwert schaffenden Schmarotzertum auch noch als moralisch besonders wertvoll erachten. Wer aber einmal den dort ausgebildeten Sturmtruppen begegnet ist, der müsste sich viel eher fragen, wie es sein kann, dass so etwas von der Allgemeinheit immer noch finanziert und geduldet wird. Vielen Dank.
Das ist etwas völlig anderes, ob zwei in etwa gleich starke Jungen miteinander raufen oder ob eine Migrantenkinderbande ihre Übermacht gegenüber einem deutschen Opfer ausspielt. Das Problem ist, dass die herrschende Politik unsere Kinder zu Schafen erzogen und Wölfe an die Schule gelassen hat. Das ist das Problem. Die Kulturen, aus denen die Migrantenkinder hauptsächlich kommen, neigen seit jeher zu Gewalt und Aggressivität.
Und wenn wir ab September hier den ersten Dominostein in diesem Land umwerfen, damit wir deutschlandweit endlich regierungsfähig werden, dann werden wir genau das auch in der Tat umsetzen. Aber ich kann Ihnen schon sagen, das wird nicht nur die Syrer betreffen, sondern es wird auch viele andere betreffen, die sich hier in unserem System bequem gemacht haben. Ich habe die Schnauze voll davon, in meinem Land immer und immer mehr Fremder zu werden. Ich will Deutschland so, wie wir es kannten.
Ja, das waren ein paar Beispiele aus dem Landtag von Sachsen-Anhalt. Alle drei, die wir gehört haben, waren AfD-Politiker. Der erste hat gesprochen über das Thema Studienräte, sprach in der Bezeichnung über diese Studienräte, über degenerierte Existenz, Schmarotzertum, Sturmtruppen. Der zweite Redner, ein sehr einflussreicher AfD-Politiker in Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, der gilt als designierter Kultusminister, sollte die AfD dort die Landtagswahl gewinnen und eine absolute Mehrheit bekommen. Der wiederum über Migrantenkinderbanden spricht und sagt, dass Kulturen, die zu uns kommen, seit jeher zu mehr Gewalt neigen. Und die letzte Rede von einem Mann, der, glaube ich, ganz offen Drohungen auch mit eingebaut hat in seine Rede. Also wenn wir ab September den ersten Dominostein umwerfen und es wird nicht nur die Syrer betreffen, sondern auch viele andere. Also das einmal hervorgehoben ist nicht neu. Das ist jetzt nur ein sozusagen Beispiel, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was in Sachsen-Anhalt so im Landtag von der AfD gesagt wird.
Das ist ja schon eine Aggressivität in der Sprache.
Absolut.
Ja. Die man von, es gab in Deutschland immer harte Konfrontationen, aber das ist schon dieses Sprechen von, ja.
Ja, ja. Genau.
Das Gewalt ist, wird hier verbal angedroht, genau, und steht im, ja, Raum als eine Option in der Politik.
So ist es. Und das ist, und damit sind wir auch beim Thema, eigentlich ein Teil der Geschichte, die die AfD erzählt. Also was meinen wir eigentlich mit der Macht der Geschichten? Die AfD hat eine relativ simple, aber sehr, sehr effektive Geschichte entwickelt, die man unter vielleicht dem Überbegriff subsumieren kann. Deutschland wird den Deutschen weggenommen. Das ist jedenfalls ein großer Teil davon. Jedes Thema, also in meiner Analyse der Landtagsreden im Landtag von Sachsen-Anhalt, jedes Thema, ob Bürgergeld, Wohnungsnot, Fachkräftemangel, Kriminalität, überlastete Kommunen, Energiepreise, Sozialstaat, Schulen und Kultur wird auf in der Regel ein einziges Thema beschränkt, nämlich Migration. Also Bürgergeld, Folge der Migration. Kultur, Vielfalt zerstört die deutsche Nation. Schulen werden durch Migranten unsicher. Das ist das, was die AfD erzählt. Dazu gibt es viele Beispiele. Da werde ich jetzt nur ein paar nennen, aber nehmen wir zum Beispiel das Thema Gewalt an Schulen. Hans-Thomas Tillschneider, wir haben ihn gerade gehört, der sozusagen ja, sagt, Kulturen, aus denen die Migrantenkinder hauptsächlich kommen, neigen seit jeher zu Gewalt und Aggressivität. Ein weiteres Zitat von Hans-Thomas Tillschneider, der argumentiert, Kultur ist in erster Linie das, was nationale Identität spendet. Kultur in Sachsen-Anhalt ist deutsche Kultur. Also man kann relativ schnell ein Gefühl dafür bekommen, was die AfD für eine Geschichte über dieses Bundesland erzählen will, beziehungsweise was sie schafft. Sie redet in fast jeder Landtagsdebatte nicht über Landespolitik, sondern sie hebt das Thema meistens auf Bundesebene oder auf EU-Ebene. Also jede Landtagsrede in der Regel der AfD ist eine Generalabrechnung mit dem Bund, eine Generalabrechnung mit der EU, und am Ende steht immer ein Thema unter dem Strich, nämlich Migration. Die Migranten sind schuld. Das ist die Geschichte, und jetzt ist die große Frage, die wir...
Zur ja, Schule, kann ich ja, einmal gerne, noch sagen, klar, weil ja. Ich finde das ja bemerkenswert. Ja. Ich habe ja viele Jahre auch in Bosnien gelebt.
Ja.
Ich weiß nicht genau, da war ein blutiger Krieg in den 90er Jahren, der ausgegangen von Leuten, die verurteilt wurden von einem internationalen Strafgerichtshof, Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic, ja, Ratko Mladic, ja, das waren orthodoxe Serben. Kein Mensch würde jetzt sagen, die Serben sind ein Volk, das zu Gewalt neigt. Das ist die größte Minderheit in Wien und neigt nicht besonders zu Gewalt. Oder jetzt sind die Deutschen, glaube ich, die größte Minderheit. Auch die neigen nicht gerade zu viel Gewalt heute. Mhm. Aber in Bosnien gab es in den 90er Jahren unglaublich viel Gewalt. Völkermord, Gewalt. Aber die bosnischen Schulen Also da leben jetzt, die Mehrheit ist ja muslimisch, Bosniaken. Mhm. Ich weiß nicht, was Herr Thielschneider meint. Mhm. Und ich war, habe ja auch einige Jahre in der Türkei gelebt, in türkischen Schulen gibt es sehr wenig Gewalt. Also wenn es in deutschen Schulen Probleme gibt, ja.
Ja, das ist ja ein offen rassistisches
Statement. Ja, aber ja, die Idee, dass es völkische Grundlage gibt, ist aus historischer Sicht, das sind ja kluge Leute, Herr Thielschneider ist ja, ich glaube, ein Islamwissenschaftler, hat ja auch wissenschaftlich gearbeitet, die wissen ja, was sie sagen. Das heißt, hier zu sagen, irgendwie es gibt ein muslimische oder bosnische oder albanische oder syrische oder türkische Hinwendung zur Gewalt, ist angesichts der Geschichte des 20. Jahrhunderts oder der Geschichte der Menschheit absurd. Ja. Wenn es Probleme gibt, das kann passieren, und darüber wird aber nicht gesprochen. Mhm. In Bad Sachsen-Anhalt, glaube ich, die Zahl der Ausländer ist ja eine der niedrigsten in Deutschland, 9%.
Also 9%, davon 2,1% kommen aus typisch muslimischen Ländern. Also verschwinden.
2,1% der Bevölkerung von Sachsen-Anhalt sind aus muslimischen Ländern. Denn die meisten Syrer, die in den letzten Jahren kamen, aufgrund des Krieges, den Wladimir Putin 10 Jahre am Leben gehalten hat, durch die Unterstützung von Assad. Und da jetzt sozusagen, es geht hier um eine Gruppe, suggeriert ja auch, die Lösung besteht darin, diese Gruppe muss weg, weil ansonsten ändert sich nichts. Die Lösung besteht nicht darin, vielleicht bei manchen Dingen in der Schule strenger zu sein, bei anderen Dingen mehr Lehrer zu haben, mehr Ressourcen, Integration zu fördern und auch durchaus Regeln durchzusetzen. Da ist ja die große Mehrheit dafür. Die Lösung, die hier suggeriert wird, ist die völkische, die Deutschen unter sich, und dann gibt es keine Gewalt. Und wer das angesichts der deutschen Geschichte glaubt, der hat nicht viel Geschichte gelesen.
So ist es. Und die AfD ist dabei, die Geschichte auch noch zu verbiegen beziehungsweise zu versuchen, sie neu zu schreiben. Ein Aspekt noch, den ich interessant fand, auch aus der Analyse dieser Reden. Ulrich Siegmund ist der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt. Noch dazu, die AfD, unsere Hörer und Hörerinnen wissen das sicher, ist bei über 40% in den Umfragen. Also diese Kraft in Sachsen-Anhalt sollte man ernst nehmen, was da gerade passiert.
Die könnte regieren.
Die könnte also regieren.
Der für die Schulen der verantwortliche
sein.
Minister sein.
Und Ulrich Siegmund, den wir gleich hören, könnte der designierte Ministerpräsident sein. Ein kurzer Aspekt, weil ich mich auch gefragt habe, mit wem spricht die AfD eigentlich im Landtag? Also wer ist der Adressat der Reden? Und eine kleine Antwort gab Ulrich Siegmund in einem ganz interessanten Austausch mit der Landtagspräsidentin oder Vizepräsidentin. Wir hören auch hier ganz kurz rein. Es ging um das Thema Pflegekräfte und Ulrich Siegmund bedankte sich dann am Ende im Namen der AfD bei den hart arbeitenden Pflegekräften, und da entstand ein ganz interessanter Austausch. Wir hören mal kurz rein.
Machen, vielen Dank für eure gute Arbeit. Wir stehen an eurer Seite.
Haben Sie eben, finde ich ja nett, dass Sie sich eben beim Parlament für die gute Arbeit bedankt haben.
Ja, sicher. Dass Sie angesprochen gefühlt haben.
Für eure gute Arbeit, Sie reden hier mit dem Parlament und mit keinem anderen.
Sie wissen, dass ich immer mit den Bürgern rede.
Nein, Sie reden hier mit dem Parlament.
Die hören wenigstens und jetzt.
Also. Sie wissen, dass ich immer mit den Bürgern rede.
Also das ist ja nicht das Problem.
Nein, er redet
nicht mit dem Parlament.
Nein, genau, er redet exakt, beides. Aber das hat er sich natürlich abgeschaut, auch von Leuten wie Donald Trump, die tatsächlich jede Bühne nutzen, um eine direkte Ansprache auch an die Bürger zu haben. Das kritisiere ich nicht, aber genau, er redet nicht mit dem Parlament. Vielleicht noch ganz kurz, bevor ich dich zu dem Thema auch
befrage. Er kann eigentlich, gut, wir werden es sehen, letzte Spekulation, Sarah Wagenknecht sagt, wenn BSW in den Landtag kommt, dann hätte es kein Problem mit der AfD zusammenzuarbeiten.
Ja.
Jetzt ist die Rede von einem überparteiischen, glaube ich, Ministerpräsidenten, aber ansonsten gemeinsam da irgendwie die Mehrheit zu bilden.
Ja.
Das heißt, die Möglichkeit, dass aus dieser Partei mit Menschen, die so sprechen über andere, die im Land leben, der Kultusminister für die Schulen, der Innenminister für die Polizei, für den Verfassungsschutz und der Ministerpräsident für das Land, der Infrastrukturminister für die Infrastruktur, in einer Situation, wo diese Partei sich auch offen auf die Seite Putins stellt, verantwortlich wird in einem Bundesland in Deutschland. Ich glaube, viele im Rest der Republik haben noch nicht erkannt, dass das eine Wahl ist, die ist die nach Ungarn nächst wichtigste Wahl für ganz Europa.
So ist es.
Denn das Signal, wenn diese Partei den ersten Ministerpräsidenten stellt, und die Machtlosigkeit, Ratlosigkeit, Hilflosigkeit der deutschen Mitte, die ja die Mehrheit repräsentiert, immer noch. Du hast mir vor kurzem gesagt, in Görlitz hat die AfD ja nur 44% bei einer Bürgermeisterwahl gewonnen. Das ist sehr, sehr viel. Aber die Mehrheit, sogar in Görlitz, einem ihrer Haupt, ist nicht für die AfD. Mhm. Ich sah eine Umfrage vor kurzem, 70% der Deutschen sehen in der AfD eine Gefahr für die Demokratie. Das sind eigentlich alle, die die AfD derzeit nicht wählen, sehen in ihr eine Gefahr. Die Mehrheit muss aber repräsentiert werden durch Politiker, die Mut haben. Und was wir in Sachsen-Anhalt gemerkt haben, fehlender Mut, das wäre unfair. Es gibt dort sehr viele mutige Demokraten. Aber es gibt ein Gefühl, man fühlt sich etwas verlassen von Berlin.
Ja, und es gibt keine Geschichte.
Es gibt keine Geschichte.
Also vielleicht kommen wir damit auch zu der entscheidenden Frage. Also um das nochmal zusammenzufassen, was erzählt die AfD? Sie erzählt permanent Deutschland im Niedergang. Die Ursache ist Migration, politische Eliten, Altparteien etc. Die AfD ist die einzige Kraft, die das ausspricht in ihren Augen. Und deshalb braucht es einen politischen Kurswechsel. Und jetzt kommt die große Frage, was setzen die Parteien der Mitte dem entgegen? Und ich glaube, den Fehler, den sie ja machen, ist, dass sie permanent in den Erklärmodus gehen und sagen, wir müssen uns hier rechtfertigen, wir müssen uns erklären, wir müssen sozusagen der AfD irgendwelche Antworten geben auf das, was sie sagt. Aber bei alledem wird vergessen, was ist die positive Geschichte, die die Parteien der Mitte, allen voran die CDU, wenn wir über Sachsen-Anhalt sprechen, das ist die einzige Partei in Sachsen-Anhalt, die realistische Chancen hätte, die AfD noch einzuholen, beziehungsweise auch zu verhindern, dass die AfD dort regiert. Also meine Frage an dich, was könnte so eine Geschichte sein? Also was müsste jetzt in der Mitte der Gesellschaft, in der Mitte des politischen Spektrums passieren, damit man eine positive Geschichte nicht nur über Sachsen-Anhalt erzählen kann, ich glaube, wir müssen größer denken, sondern wie du auch gerade gesagt hast, so eine Dynamik zu schaffen, dass auf dem Wahlzettel steht, auf der einen Seite Unfreiheit und auf der anderen Seite Freiheit, Freihandel, eine Europäische Union, die wir verteidigen müssen.
Ja, also ich glaube, da liegt ein Schlüssel. Und was mir auch Sorgen bereitet, ist die Vorstellung, dass in den nächsten Wochen, Monaten, in diesem Sommer, nur über die sehr wichtigen Fragen der großen Reformen auf Bundesebene gesprochen wird, so Reform von Rente, Gesundheit, Steuersystem, Sozialstaat, all diese Dinge, die wichtig sind, aber alle Umfragen zeigen uns, die Mehrheit der Deutschen wäre wohl mit nichts, was da beschlossen würde, zufrieden, denn der große Rahmen fehlt. Also es geht darum, wir haben derzeit eine wirtschaftlich schwierige Lage, das liegt auch an Donald Trumps Angriffskrieg auf den Iran, die Schließung der Straße von Hormuz, die ganz sicher weiter steigenden also Ölpreise und auch Energiepreise weltweit, große Probleme in vielen Teilen der Welt, die werden auch und betreffen auch Europa. Und wir haben auch die Bedrohungen durch Putin, Sicherheitskrisen, wo Europäer mehr investieren müssen in Verteidigung. Und das erzeugt Druck auf alle Budgets, also wirtschaftlich schwierige Lage. Und dann haben wir eine demografische Situation, die in Sachsen-Anhalt so dramatisch ist wie nirgendwo sonst in Deutschland.
Also drei Millionen Menschen haben dort mal gewohnt, 1990 knapp, jetzt sind es noch etwas über zwei, also ein Drittel ist sozusagen weg.
Ja, und der Trend setzt sich fort. Und in dieser Situation braucht man eine größere Geschichte, die erklärt und die auch glaubwürdig umgesetzt werden kann. Wie erhält man erstens das, was es gibt? Mhm. Es ist heute, und ich glaube, man muss das Wort Stolz mehr verwenden. Man muss sagen, Sachsen-Anhalt ist ja ein relativ unbekanntes Bundesland, was absurd ist, denn es ist ein Kernland der deutschen Geschichte. Die deutsche Geschichte hört aber eben nicht auf bei Luther oder bei Bismarck oder auch bei der ersten Akademie der Wissenschaften Deutschlands in Halle. Die deutsche Geschichte wurde in den letzten Jahrzehnten weitergeschrieben und Deutschland ist heute ein anerkanntes Land in der Welt. Es ist das erfolgreichste, demokratischste, auch wohlhabendste, auch sicherste. Wenn wir nur die Mordraten ansehen, Gewaltverbrechen in Deutschland. Deutschland ist heute in vielerlei Hinsicht mit all seinen Problemen und zurück zu den Ästen. Wir wollen die Probleme sehen. Sie sollen uns belasten in dem Sinne, dass wir dann etwas tun. Aber wir müssen das große Ganze sehen. Deutschland ist eine der erfolgreichsten Staaten der Welt. Aber was heißt das jetzt konkret für eine Vision für die Politik? Demografie. Sachsen-Anhalt, wie die erfolgreichsten Städte der Welt heute, die Länder der Welt. Was ist das, wenn man so an ein Land denkt, das so steht für Stabilität, Sicherheit, Wohlstand in Europa? Dann denkt man sehr, sehr schnell an die Schweiz. Mhm. In der Schweiz leben 31% der Bevölkerung derzeit sind Ausländer, ist nicht Migrationshintergrund, das wären noch viel mehr. Im Ausland geboren, 31%. die für die letzten 10 Jahre lebenswerteste, sicherste, wohlhabendste Stadt in allen globalen, weltweiten Städte-Rankings ist Wien. In Wien leben heute 40% der Bevölkerung sind Ausländer, also nicht in Österreich geboren. Mhm. Singapur, 49% der Bevölkerung von Singapur sind nicht in Singapur geboren. Luxemburg noch mehr. Also Kanada, Australien,
Die Bundesstaaten in den USA,
die Bundesstaaten, Texas, Kalifornien. Die erfolgreichsten Länder der Welt schaffen es. Und jetzt muss man sagen, sie schaffen es, so attraktiv zu sein, dass Leute, die etwas erreichen wollen, die arbeiten wollen, dorthin kommen, ihr Leben dort aufbauen können und Teil dieser Kultur werden. Und wenn wir heute, ich rede jetzt als in Wien aufgewachsener Österreicher, wenn wir heute in Wien fragen, was waren die großen Perioden der Wiener Stadtgeschichte, dann wird immer 1900, als Wien ein Zentrum der Kultur, der Erfindung der Moderne, der Kunst war, das war eine Stadt der Migranten. Das war eine Stadt der aus der ganzen Monarchie kommenden Tschechen und Juden aus Galizien und Italiener und Ungarn und Polen und aus ganz Mitteleuropa kamen die Leute nach Wien und haben dort etwas geschaffen. Und dieses Wien, dieses brillante, kulturell fortgeschrittene, einfallsreiche Wien wurde zerstört durch völkischen Nationalismus. Und die Herausforderung heute, im heutigen Wien, im heutigen Europa, in der heutigen Schweiz, im heutigen Deutschland, besteht darin, die Probleme von Migration zu sehen, aber gleichzeitig anzuerkennen. Wien wäre heute eine alte, immer ältere Stadt, ohne Dynamik, ohne diese Migration der letzten Jahrzehnte. Die Migration muss gelenkt werden, sie muss geordnet sein,
sie muss
erfolgreich zur Integration führen. Und wenn ganz schnell ganz viele Menschen kommen, dann gibt es Probleme. Daher sind wir ja dafür, das zu kontrollieren.
Genau.
Aber das Ziel kann nicht sein. Ja. Eine völkische Vision, Sachsen-Anhalt ohne neue Migration, nur das Zurückkehren der Deutschen, wie sich das Ulrich Siegmund vorstellt, bei der jetzigen Demografie wäre der Niedergang des Landes die Zerstörung von dem, was aufgebaut wurde. Und wenn man sich ansieht, wie dynamisch und brillant Halle heute dasteht, dann sieht man, das Land braucht Geordnete, aber es braucht Migration. Und die Parteien der Mitte müssen das als Vision verkaufen. Migranten, die dann kommen und merken, es ist, wenn man dort ist, es gibt Gründe, stolz zu sein auf diesen Ort Deutschlands, auf die Geschichte des Landes, auf die Wissenschaft, auf die Kultur, auf die großartigen Kathedralen, auf die wunderbare Natur, auf die großartigen Städte von Quedlinburg bis Wittenberg. Also das ist ja ein Land, auf das die Welt blicken wird im September. Und wenn die Welt nach Sachsen-Anhalt blickt, dann soll sie dort auch hoffentlich eine Mehrheit sehen, die es ja gibt, die es schafft, der AfD, einer völkischen Partei, die Europa, das heutige Adenauer-Europa zerstören will, die Stirn zu bieten und sie zu daran zu hindern, die Macht zu ergreifen. Also den September zu einem Monat zu machen, in dem die Welt nach Sachsen-Anhalt blickt, aus der ganzen Welt werden Journalisten dorthin kommen, nach Magdeburg, nach Halle, und dann soll die Geschichte sein, die Demokraten haben hier das, was dieses Land aufgebaut hat, verteidigt, und sie haben auch eine Vision für die Zukunft. Und diese Vision ist nicht die völkische Vision der 20er und 30er Jahre.
Sprechen wir ganz kurz, und du hast es angesprochen, über das Thema Migration und einen ganz konkreten Vorschlag, der von dir kommt, weil du gerade über eine große Vision gesprochen hast und auch gesagt hast, natürlich muss man Migration auch lenken, das ist klar. Und es gibt dafür eine gute Idee, und es gab auch ein paar Entwicklungen der letzten Wochen, die möglicherweise dazu führen könnten, dass dieser Vorschlag auch Realität wird. Da geht es unter anderem auch um den UNHCR und es geht um sichere Drittstaaten und die Frage, wann man endlich erkennt, auch innerhalb der Europäischen Union, dass man das Thema Migration nur mit klugen Partnern auch außerhalb der EU angehen kann und man vielleicht ein bisschen auch von seinem hohen Ross irgendwie runter muss, zu sagen, nur wir in Zentraleuropa können überhaupt Migration managen. Nein, das geht nur mit anderen Partnern auch außerhalb der EU. Also welche Entwicklungen gab es da? Vielleicht ganz kurz zum Ende unseres Podcasts noch.
Ja.
Und was vor allem, das ist die entscheidende Frage, wenn das gelingt, könnte das vielleicht ja die große Vision sein, über die wir gerade gesprochen haben?
Ja. Also in den nächsten 40 Jahren, 30 Jahre, dann bin ich 80,
ich bin
85.
Wie alt bin ich? Über 60.
Auf über jeden Fall 60, schon. Also in den nächsten 30 Jahren bin ich ja vielleicht noch da, dann
auf jeden Fall.
Meine Kinder auf jeden Fall, meine drei Töchter. In den nächsten 30, 40 Jahren werden die Teile der Welt erfolgreich sein, die Städte, die Länder, denen es gelingt, geordnet auch Menschen zu uns zu holen, dass die zu uns kommen wollen, die einen Beitrag leisten. Es gibt ganz viele Menschen, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen können, die in Ländern leben, die keine Stabilität haben. Länder wie Russland richten sich gerade zugrunde durch diesen absurden Krieg. Die USA unter Donald Trump haben jetzt sehen, wie das weitergeht. China hat mit der Ein-Kind-Politik demografische Probleme, enorme Probleme, trotz seines großen wirtschaftlichen Aufschwungs am Horizont. Europa, Deutschland, Österreich, die Schweiz, die Staaten Europas, unsere Städte können erfolgreich sein, wenn wir organisierte Migration ermöglichen. Dazu aber, und das ist entscheidend, und jetzt komme ich zur großen Geschichte der Partei in der Mitte, brauchen wir ein Ende der irregulären Migration. Und zwar sowohl von denen, die bei uns arbeiten wollen, aber irregulär kommen, weil das Angst erzeugt. Die Bilder vom Kontrollverlust haben in Amerika Donald Trumps zweiten Wahlsieg ermöglicht, haben in Australien jahrzehntelang in einer Einwanderergesellschaft Wahlen entschieden. Also es ist einfach offensichtlich, auch wenn die Asylzahlen runtergehen, das tun sie in Deutschland, das tun sie in Großbritannien, das taten sie unter Joe Biden im letzten Jahr. Die Asylantragszahlen gehen runter. Es fehlte die Geschichte, wie man ab jetzt und in Zukunft eine Wiederholung von großen irregulären Migrationsbewegungen über Grenzen, auch mit 1000 Toten im Jahr, stoppen kann. Und das ist möglich. Wir haben darüber schon gesprochen. Der konkrete Vorschlag, der wirklich wirken könnte, der die irreguläre Migration in den nächsten 12 Monaten im Mittelmeer etwa auf Null bringen könnte, wäre der Abschluss von sicheren Drittstaatsabkommen. Ich habe die letzten Wochen intensiv, gestern am Wochenende wieder, intensiv viele Gespräche geführt, um zu sehen, ob ein Vorschlag von uns, ein erstes sicheres Drittstaatsabkommen im zentralen Mittelmeer zu schließen, ob das in diesem Sommer umsetzbar wäre. Ich sprach mit Regierungen in Afrika, die dazu bereit wären. Die sagen, wir sind bereit, das jetzt zu machen. Wir sind bereit, die Bedingungen zu erfüllen, ein sicherer Drittstaat zu sein. Ich sprach mit Regierungen in der EU, die sagen, die dafür argumentieren, wir sind dabei, das zu unterstützen. Und ich hatte viele Gespräche und habe viel gelesen auch über die neuen Ideen im UNHCR in Genf, der Weltflüchtlingsorganisation. Mein starker Eindruck ist, dass dort ganz klar erkannt wird, es gibt einen neuen Chef dort, Baham Salih, ein ehemaliger irakischer Präsident, da wird ganz klar erkannt, um die Flüchtlingskonvention, das Asylrecht, die Menschenrechte, die Menschenwürde von Leuten, die Schutz suchen, zu schützen, muss man die irreguläre Migration kontrollieren. Und zwar nicht so wie Donald Trump, sondern durch Abkommen und Partnerschaften.
Und das ist neu.
Also, und das ist ja erstmals möglich ab dem 12. Juni, also in 12 Tagen, durch das Inkrafttreten der EU-Asylreform und mit dem Inkrafttreten einer zweiten Rechtsänderung, die heute, jetzt der 1. Juni, diskutiert wird, zwischen Europaparlament und den europäischen Regierungen, die dort vertreten sind, in Brüssel oder, ich weiß nicht, in Straßburg heute, ich weiß nicht, wo die sitzen, die Rückkehrverordnung. Da braucht man noch einen Punkt, der muss geklärt werden. Dann könnte man in diesem Sommer sichere Drittstaatsabkommen in Kraft treten lassen. Und dann könnte man zeigen, dass es möglich ist, die Boote, die aus Afrika oder aus dem Nahen Osten oder über die Türkei zu uns kommen, zu stoppen, Leben zu retten. Aber nicht, indem man Menschen ertrinken lässt, das ist unmenschlich und ein Verbrechen. Mhm. Nicht, indem man Menschen schlecht behandelt, wie Donald Trump das tut. Nicht, indem man das Asylrecht aussetzt, sondern durch Abkommen mit sicheren Drittstaaten. Und der UNHCR könnte eine Schlüsselrolle spielen und sollte sich an die Spitze setzen einer Bewegung, das Asylrecht weltweit neu aufzustellen. Mit mehr Ländern, die sicher sind, mit mehr legalen Wegen für Flüchtlinge und mit mehr Kontrolle. Und diese Vision sollte eine Partei der Mitte wie die Union, die CDU, die sie im Grundsatzprogramm stehen hat, offensiv auch im Wahlkampf vertreten. Also zu sagen, wir sind die Europapartei. Und wenn wir diese Abkommen haben, dann sind wir auch die Partei, die auch die Schengen-Grenzen wieder unsichtbar macht. Also unser Ziel ist, und es war sehr interessant bei der Verleihung des Karlspreises vor wenigen Wochen in Aachen, großer Applaus für Armin Laschet, als er gesagt hat, und ich glaube der Bundeskanzler war im Raum, auch in NRW, man will die Schengen-Grenzen zu den Niederlanden, zu Belgien, zu Luxemburg, man will, dass diese Grenzen wieder unsichtbar werden. diese Grenzkontrollen dort aufzuheben, gelingt aber erst in dem Moment, in dem man eine Geschichte hat, und dieser Sommer kann sie bieten, die sagt, wir brauchen keine Grenzkontrollen mehr innerhalb des Schengen-Raums, denn wir haben die Kontrolle an den Außengrenzen. Und wenn man sieht, dass die Boote nicht mehr kommen, wenn man sieht, dass die Menschen auch dort nicht mehr sterben, dann hat die Politik der Mitte einen Plan, eine Geschichte. Wir sind die Partei der Menschenwürde, des Schengen-Raums, der legalen Aufnahme auch von Schutzsuchenden, des Asyls weltweit. Aber wir sind die Partei der humanen Kontrolle. Und damit könnte man dann auch argumentieren, offensiv, natürlich brauchen wir geordnete Migration. Das hat überhaupt keinen Sinn, das zu verstecken. Jede erfolgreiche Stadt, und Wien ist da ein Beispiel, in Deutschland gibt es unzählige andere Städte, und jedes erfolgreiche Land, ob Singapur oder die Schweiz oder Österreich oder Luxemburg oder Deutschland, braucht geordnete Migration, um in den nächsten Jahrzehnten weiterhin zu den Gewinnern des Weltwirtschaftssystems zu zählen und den eigenen Menschen das zu ermöglichen, was man will, nämlich Wohlstand, Sicherheit und Stabilität.
Ja, so ist es. Wir werden jedenfalls alles daran setzen, dass diese Vision die Menschen erreicht, die es erreichen muss. Das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und wahrscheinlich auch die große Herausforderung vor den anstehenden Landtagswahlen, die auf uns zukommen. Vielen Dank, Gerald. Wir haben einiges abgedeckt, haben über Estland gesprochen, wir haben über ein mögliches AfD-Verbot und Argumente dafür, beziehungsweise auch einen ganz konkreten Weg gesprochen, wie das funktionieren kann, über die Macht der Geschichten in Sachsen-Anhalt, was tut die AfD und warum tun sich die Parteien der Mitte so schwer, dem etwas entgegenzusetzen, und zum Schluss über Migration. Gerald, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir und ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch. Ich fahre jetzt mal zunächst wieder in die Ukraine für ein paar Tage. Da geht es um EU-Erweiterung. Jetzt in dieser Woche ein paar Vorträge, unter anderem an Schulen in Hamburg. Und dann, wenn ich aus der Ukraine zurückkomme, hoffentlich reden wir dann mehr über die Europa heute verteidigen. So ist auch unsere Freunde in Kiew und anderen Städten im Osten.
So ist es. Vielen Dank, Gerald, und auch danke an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Schreibt uns gerne auch mal eine E-Mail mit Feedback oder auch mit ganz konkreten Fragen an 2+2ist4@esiweb.org. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die reinkommt, und melden uns dann hoffentlich bald mit Folge 6. Das war's erstmal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.